willkommen bei Schmitz trifft. Heute mit der Komponistin und Bassistin Karis Hermes. Hallo Karis.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Karis ist nicht nur eine preisgekrönte Kontrabassistin, sie hat auch eine eigene Band, in verschiedenen Besetzungen, eine Platte rausgebracht vor 2 Jahren. Und die nächste ist, glaube ich, auch schon in der Mache.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wir werden sicherlich über das eine und andere heute sprechen.
Auf jeden Fall, ja, freue ich mich drauf.
Ich mich auch. Das Erste, woher wir uns eigentlich kennen, das ist eine interessante Geschichte. Und zwar spielen wir zusammen bei einer Band, die heißt Launch Deluxe. Und wir spielen da Pop-Standards in einem akustischen Jazzgewand, ne, mit dir am Kontrabass. Eine sehr gute Besetzung, ganz tolle Sängerinnen und Sänger. Wir spielen damit größtenteils eigentlich nicht öffentlich, sondern auf geschlossenen Veranstaltungen.
Genau, ja.
Manch einer würde sagen,
ist eine Mucke.
Eine Mucke, ne?
Ja.
Wobei, ich finde, dass irgendwie das Wort trifft es nicht so ganz, weil es doch musikalisch sehr hochwertig ist,
ja.
Bloß halt eben für ein anderes Publikum. Machst du da einen großen Unterschied bei dir, wie du das angehst? Oder ist das für dich ein Unterschied, ob du jetzt ein Konzertpublikum da sitzen hast, die wahrscheinlich wegen dir kommen, oder ob du da ein Publikum sitzen hast, den du präsentiert wirst oder vorgesetzt wirst?
Also jetzt vom Spielen her mache ich auf jeden Fall gar keinen Unterschied, und auch wie ich also da rangehe oder wie viel Lust ich auf so ein Konzert habe. Für mich ist das immer eigentlich so, sobald ich an den Bass gehe, habe ich einfach Spaß daran zu spielen. Und ich meine, wie du das schon gesagt hast, das ist einfach ja sehr hochwertig, und da sind absolut ja grandiose KünstlerInnen mit dabei. Also es macht einfach unfassbar Spaß, und das fühlt sich eigentlich nie an wie, ja, man spielt jetzt im Hintergrund oder so, ne? Weil das sind ja doch manchmal halt so Hintergrundsituationen zum Essen oder, ja, weiß ich nicht, zum Empfang oder sowas. Aber für mich, es macht immer so viel Spaß. Also da ist das irgendwie für mich gar kein Unterschied. Also, und ich spiele auch nicht anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, da nehme ich mich mehr zurück oder beim Konzert gebe ich mehr oder so, sondern für mich ist eigentlich immer, sobald ich ans Instrument gehe, gebe ich halt 100%, weil ich einfach auch Spaß daran habe. Und ob das jetzt, also ich glaube, dann würde ich anfangen, die Sachen vielleicht nicht mehr zu machen, wenn ich merke, boah, das zieht mich nur runter oder ich habe da keine Lust drauf, dann würde ich es lassen.
Ja, ist eine total gesunde Einstellung, ne? Und mir macht das auch unheimlich Spaß. Wie ist das denn in, du bist jetzt ja doch noch ein ganzes Stück jünger als ich, also man kann schon sagen, eine andere Generation. Bei deinen Kolleginnen und Kollegen ist das durchaus üblich, sozusagen zu sein, künstlerischen, ambitionierten eigenen Projekten das nebenher zu spielen? Oder wird da auch schon mal irgendwie geguckt, was, sowas machst du oder sowas in der Richtung?
Also man hat ja das immer so gehört, sage ich mal. Also ich finde, das ist so ein bisschen so ein, das schwebt so als, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder, also schwebt so irgendwie immer um dieses Thema, so, ja, Hintergrundkonzert und so, nicht so cool, Konzertant, das ist dann wichtig. Und aber ich muss zugeben, also bis jetzt habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Irgendwie, ich pack's natürlich nicht auf meine Website oder sowas, dass ich das spiele, das wird ja auch oft nicht gewollt von den VeranstalterInnen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche das vielleicht komisch sehen, aber ich habe das Gefühl, dass sich da sowieso ein bisschen was verändert hat, generell, weil es halt immer schwieriger wird, einfach ein Auskommen zu verdienen, und die meisten sind ja einfach total happy, wenn sie halt entweder unterrichten oder halt solche Event-Sachen spielen. Und also ich finde es einfach irgendwie Quatsch, wenn man da irgendwie so komisch drüber denkt, weil ich meine, irgendwie müssen alle ja irgendwie ihre Miete verdienen. Ich wohne in Köln, da weiß man, dass das einfach auch hohe Mieten sind, so. Und das ist ja irgendwie beruhigend, wenn man dann halt solche Hintergrund-Gigs spielen kann, ne?
Absolut. Ich finde also, auch, man muss es überhaupt nicht rechtfertigen, ne? Also wie gesagt, ich hatte schon bei mir damals so auch das Gefühl, dass, ne, hintenrum, ja, spielt wieder eine Mucke und sowas, dass dann, aber ich frag mich auch, naja, gut, woher soll es sonst kommen? Also erstens, ich mache hier immer noch hochwertige Musik. Ich habe dann zwar nicht mit Veranstaltern zu tun, sondern in dem Sinne, man spricht ja in dem Business dann von Kunden, ne, die wiederum ihre Mitarbeiter oder Kunden von sich einladen.
Ja.
Aber am Ende des Tages kommen die Leute trotzdem zu uns und sagen, wie es denen gefallen hat und dass sie total Spaß dran gemacht haben und gehabt haben, zuzuhören oder dass sie auch gesehen haben, dass wir Spaß dran gehabt haben. Und dann frage ich mich, okay, das ist ja eigentlich auch das Gleiche, was ich bei einem Konzert erreichen möchte. Ich möchte schon das Publikum glücklich machen. Ne?
Ja.
Naja. Und natürlich gibt es das ein oder andere Projekt, wo du das Publikum zusätzlich auch noch zum Nachdenken oder zum Reflektieren oder zum neue Sachen kennenlernen anregen möchtest. Aber das muss jetzt für mich zumindest auch nicht immer sein. Und ich finde total richtig. Also du, andere gehen unterrichten. Ne? Andere, also auch die meisten etablierten Künstler der Szene, die ich kenne, die haben auch einfach einen festen Job daneben.
Ja,
ne? Also
genau.
Einen festen, meistens dann, wenn sie wirklich richtig gut sind, an der Hochschule, aber eine halbe Professur oder manchmal eine ganze. Und ohne das hätten sie wahrscheinlich auch nicht die Freiheiten, die sie hätten im Realisieren ihrer eigenen Projekte. Ne?
Ja, also ich glaube, dass jede Person auf jeden Fall da irgendwie ihren Weg finden muss. Also ich kenne wirklich niemanden, der entweder gar keine Hintergrund-Gigs spielt oder nicht unterrichtet. Also eins von beidem macht ja irgendwie jeder. Also.
Und das Unterrichten ist ja dann auch wieder sehr abhängig vom Instrument. Ne? Du bist Kontrabassistin. Ja. Also das ist jetzt auch kein Instrument, was A, an jeder Musikschule, B, für Kinder jeden Alters schon in Frage kommt. Ne?
Genau. Ja.
Und das ist tatsächlich interessant zu beobachten, weil für mich als Saxonist war das zum Beispiel, da kommt man ja viel leichter in diese Szene rein.
Ja, ja.
Ne? Also ich gebe es jetzt hier zu, ich habe in meiner Zeit während des Studiums habe ich angefangen als Saxonist in Discos zu spielen. So
ja.
Zur Hausmusik. Und ich fand das damals ziemlich cool. Das war auch eine Herausforderung, irgendwie sehr beatorientiert, riffmäßig, rhythmisch.
Mhm.
Irgendwann hat sich das natürlich erledigt, weil ich dann da auch nicht mehr so richtig reingepasst habe und ich auch andere Sachen gemacht habe. Aber dadurch bin ich natürlich so ein bisschen auch in diese Event-Szene reingerutscht, hab mit DJs so DJ-Plus-Konzepte gemacht, dann aber auch irgendwann gemerkt, Mensch, so richtig, das ist jetzt so ein bisschen beliebig, was hier passiert. Ne? Ich kann spielen, was ich will, ich spiele zu einem Playback, was sozusagen immer gleich ist und naja, aber auch da, wie es dann, ne, hätte ich das nicht gemacht, ich habe dann einen DJ kennengelernt zum Beispiel, den Oliver Dürkes, der schon lange da tätig war in der Szene und der war zum Beispiel auf der Suche nach einem neuen Projekt und dann habe ich mit ihm das irgendwie entwickelt, dass wir eine Band aufbauen oder er baut die auf und wir haben dann dazu quasi Bläsersätze dazu genommen. Also einen kompletten Bläsersatz und in der heutigen Musik, du weißt, die Musik wird sie simpler und es gibt wenig Stücke noch mit echten Bläsern. Ja, und früher bei Bands waren die Bläser immer die allerletzten, die dazu genommen wurden, wenn das Budget da war, okay, aber vorher hattest du noch drei Sänger und zwei Gitarristen. Und jetzt haben wir das gemacht, oder das heißt, vor 15 Jahren haben wir das Konzept entwickelt, wirklich richtig Hardcore-Bläsersätze mit zack, zack auf die Nummern drauf. Und das war für mich ein totaler Gamechanger.
Mhm.
Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das heute noch machen kann.
Ja.
Dass ich damit sozusagen auch das Geld für die Miete und etc. verdienen kann. Ich habe mittlerweile, glaube ich, über 300 Bläsersätze geschrieben.
Ach, krass.
Es fordert, also, ne, also größtenteils, ich bringe da ja auch einen Teil meiner Kreativität durchaus mit rein.
Mhm.
Und es macht Spaß mit den Kollegen und in dem Projekt. Wir sind viel unterwegs, kennst du ja auch.
International, ne?
Ja, also. Und wie gesagt, für mich kam das auch nicht in Frage, an der Musikschule zu unterrichten. Ich habe Spaß im Unterrichten mit Studierenden, mit Jugendlichen. Aber Kinder am Saxophon unterrichten, das habe ich auch probiert und habe ich auch gemacht. Und natürlich auch unter den Bedingungen, dass es bis vor kurzem, bis zum Herrenberg-Urteil, die meisten dieser Plätze ja auch Honorarstellen waren. Mhm. Das fand ich irgendwie auch nicht so richtig attraktiv. Ne?
Nee. Und
deswegen, aber da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Grenzen. Ich habe das Gefühl, also Kolleginnen und Kollegen aus meiner Generation waren da so ein bisschen kompromissloser.
Mhm. Ne?
Da wurde dann schon eher gesagt, ja, ja, da wurde das so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Und
ja, ich meine, es gibt natürlich bestimmt auch verschiedene Szenen, in denen das bestimmt auch anders gehandhabt wird. Das kann ich natürlich nicht einschätzen. Ich hänge das auch nicht unbedingt immer an die größte Glocke, ne? Also ich poste das jetzt nicht bei Instagram.
Ist das so, vielleicht so ein Jazzmusikerinnen-Problem irgendwie?
Ja, das ist halt die Frage, ne? Weil also alle meine KollegInnen oder alle in meiner Umgebung, die sind ja auch froh, wenn die Hintergrund-Gigs spielen können, ne? Also die freuen sich ja alle über einen gut bezahlten Hintergrund-Gig, wenn man zum Beispiel echt auch des Öfteren auf Eintritt sonst spielt, ne? Also das ist ja dann auch die Sache. Also
das ist natürlich auch noch ein anderer Teil der Wahrheit, ne? Also die Wirtschaft zahlt die Gagen, die wir uns im Jazz bei den Festivals und auch bei den Clubs oder auch geförderten Clubs natürlich wünschen würden.
Ja.
Aber die A, bei weitem nicht möglich sind und B, von denen es natürlich von den Gigs einfach viel zu wenig gibt.
Ja.
Ne? Also und deswegen ist das vielleicht auch für jüngere Musikerinnen und Musiker irgendwie einfach mal wichtig zu sagen, ey, das ist überhaupt nicht schlimm. Also das ist eine tolle Erfahrung. Vor allen Dingen, du kannst aus jeder Situation, du kannst überall was lernen über wie trete ich auf, wie spiele ich ein Solo mal auf den Punkt in 8 Takten oder in 16 Takten, anstatt mir irgendwie 3 Minuten Zeit lassen zu dürfen. Das sind so auch Qualitäten, die man mal üben könnte.
Ja, und also ich meine, außerdem spielt man, ne?
Und man spielt.
Also ich meine, wenn ich jetzt, und das ist auch cool, es gibt Leute, die unterrichten unglaublich gerne, auch Kinder und auch an der Musikschule und jede Altersklasse und jede Fertigkeitsstufe, also wie gut diejenigen auch sind, so. Aber das ist halt, das muss man auch können und dafür Energie haben. Und irgendwie, das ist auch auslaugend oder auch anstrengend oder sowas. Und das ist nicht für jede Person was. Und deswegen ist halt so auch spielen und sagen, okay, ich verdiene halt dann halt dadurch ein bisschen mehr Geld. Das ist ja auch schön. Und ich meine, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, manchmal ergibt sich das ja auch nicht oder so, ne? Dass man halt diese Hintergrundsachen spielen kann. Aber ich kenne eigentlich kaum MusikerInnen, die in meiner Generation oder auch drunter dann sagen, ach nee, danke, das verdiene ich jetzt lieber nicht, weil ich möchte lieber das nicht machen, weil das irgendwie nicht in meine Marke passt oder so. Keine Ahnung.
Ja.
Aber ja, ich weiß es nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass hintenrum was anderes geredet wird, das weiß ich nicht.
Letzten Endes kann es uns egal sein, weil wir sind unseres eigenes Glückes Schmied. Schmieden, in deinem Fall. Und wichtig ist, glaube ich, dass wir mit dem, was wir machen, Spaß dran haben. Uns auch nicht unbedingt daran orientieren, was andere von uns erwarten.
Ja,
also, wie gesagt.
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist eigentlich also ich muss jetzt auch wieder für meinen Teil sagen, oder du hast das ja als Bandleaderin auch schon die Erfahrung gemacht mit einer eigenen CD. Was kostet eine eigene CD?
Viel.
Viel Geld.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass jetzt eine Plattenfirma kommt und dir einen Vorschuss auf den Tisch legt und sagt, mach mal, sondern du streckst erstmal ganz schön vor. Ne? Wenn man jetzt mal so über den Daumen peilst, was du ausgegeben hast für deine Debüt-CD. Ungefähr?
Ungefähr. Schon so
20.000.
20.000.
Wow.
Ja, da war natürlich Vinyl dabei, ne? Promo, Ich habe alle bezahlt.
Du hast also auch deine Kolleginnen und Kollegen im Studio hast du bezahlt. Das war also keine reine, obwohl das ja auch Musiker waren, mit denen du schon lange zusammenspielst.
Ja, genau.
Du hast aber.
Ich habe alle bezahlt, genau. Ich habe Auftragsarrangement 1, 2 gehabt. So war es halt.
Ne? Die du auch aus eigener Tasche bezahlt hast, ne?
Ja, so. Wobei man natürlich sagen muss, ich habe da zu dem Zeitpunkt die Initiative Musikförderung bekommen, ne?
Wichtig. Aber auch da, ich kenne das selber.
Der Eigenanteil trotzdem.
Ist das ist ein Eigenanteil und ja. Es muss. Ja.
Es war halt zu Corona-Zeiten bei mir und deswegen habe ich, glaube ich, 1,5 Jahre immer von Abzahlen, also das Stipendium bekommen, dann da die Schulden abbezahlt. Also es war schon, ich war 1,5 Jahre sehr pleite, muss ich sagen, trotz Förderung.
Ja, wow. Ne?
Weil man hat ja also kaum was eingenommen.
Ja.
Und da ich nicht unterrichtet habe, war natürlich auch was dann schwierig.
Ist da was in Aussicht, unterrichtsmäßig? Ich habe gehört... Dozentin?
Genau, ich gehe nächstes Jahr im Sommer fürs Sommersemester ans Jazz-Institut in Berlin.
Ah ja.
Für ein Semester.
Für ein Semester.
Genau.
Naja, das ist ja auch mal.
Als Gastdozentin, ja.
Auch schön. Ja. Schöne Erfahrung.
Ja, ich bin auf jeden Fall, freue mich drauf.
Genau. Und aber Workshops etc. gibst du auch schon?
Genau, häufiger, also ne? Ich bin jetzt im April in Trier, mache ich den Workshop in Trier mit und sonst bin ich im Oktober immer in Neunkirchen-Seelscheid beim Bergischen Jazz-Workshop.
Alles klar, das ist mir im Begriff.
Genau.
Jetzt hast du ja im letzten Jahr, beziehungsweise eigentlich war es in diesem Jahr, hast du den WDR Jazz-Preis gewonnen.
Genau, ja.
Große Sache,
ja.
Ne, weil das ein toller, auch gut dotierter Preis ist hier im Westdeutschland sozusagen.
Auf jeden Fall.
Und hast du das Gefühl, dass, also über den Preis an sich können wir gleich noch reden, aber hast du das Gefühl, dass das auch schon so ein bisschen geholfen hat in Richtung Engagements oder dass du als Dozentin angefragt wirst oder Workshop?
Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, so ein paar Sachen haben sich dann durch natürlich ergeben und man hat halt extrem viel Präsenz dadurch auch bekommen, ne? Also die Medien oder generell hat sich die Präsenz nochmal erhöht und es ist komisch, weil ich meine, man spielt natürlich genauso wie vorher oder gibt sich die gleiche Mühe, aber so ein Titel hat irgendwie manchmal so einen Effekt auf Menschen und also ja, das war manchmal an manchen Stellen sehr witzig zu merken. Es gab natürlich so eine, also ich bin froh, dass ich das total genießen konnte und auch irgendwie, weil am Anfang war ich irgendwie so ein bisschen, ja, das ist halt so überwältigend, dass man aufpassen muss, dass man das dann trotzdem irgendwie als so genießt irgendwie, finde ich. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann so denkt, ah, das haben halt auch 1000 andere verdient und ne, dann, aber ja, das war irgendwie total schön und ich meine, die ganze Woche mit dem WDR, also mit der WDR Big Band war natürlich auch irgendwie eine besondere Sache.
Genau, man muss dazu sagen, also Teil des WDR Jazzpreises war sozusagen, dass deine Stücke arrangiert für die WDR Big Band, immerhin eines der weltweit renommiertesten Jazzorchestern.
Mhm.
Das kann man ohne Übertreibung so sagen. Dass du da mit denen eine Woche lang auf Tour warst, mit deiner Musik.
Ja.
Das war sicherlich aufregend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich einfach total gefreut, weil ich natürlich nie damit gerechnet habe, diesen Preis zu erlangen, weil man bewirbt sich darauf ja nicht und man weiß es ja nicht, ne? Also
das war mal anders.
Ja?
Naja, also zu meiner Zeit musste man sich da drauf bewerben, ne? Das war noch ein bisschen anders strukturiert. Da gab es auch mehrere Preise. Gab es einmal für Instrumentalisten und für Komponisten. Und genau. Da musste man sozusagen jedes Jahr eine Bewerbung schreiben.
Ja.
Und das fand ich irgendwann dann auch irgendwann befremdlich, ne, dass man sich auf einen Preis bewirbt. Dir wird er sozusagen verliehen. Mhm. Ne, das haben die dann, das wurde dann geändert. Und ja, findest du das, ist das generell begrüßenswert, so eine punktuelle Förderung an so einem Punkt? Oder denkst du, Mensch, ne, also dieser Gedanke, das haben ja, hätten ja so viele auch verdient gehabt, dass man irgendwie doch mehr in die Breite geht, versucht breiter zu fördern?
Also ich meine, generell kann man nicht zu wenig fördern, glaube ich, generell, ne? Also,
ja, das so, ist ein großes Thema leider, ne? Weil ja, überall wird gerade gekürzt, ne? Auch ja, in Berlin wieder Senat, genau. Überall werden Mittel weggekürzt, auch bei der Musikförderung.
Ja.
Deswegen wichtig.
Ja, und ich meine, also es waren ja schon dann 3 Preise mal früher, glaube ich, ne? Oder 3 PreisträgerInnen und ich weiß noch, dass es mal so ein, also noch mehr Sparten gab, glaube ich. Und es ist ja schon jetzt nur noch. Also eine Sparte plus eine Big Band, die honoriert wird. Und ich finde halt so dieses, ich finde es eigentlich, also für mich war es natürlich eine tolle Sache, dass ich mich nicht darauf beworben habe und jahrelang irgendwie gehofft habe, dass das irgendwie klappt oder so, sondern für mich kam es ja aus dem Nichts. Also es ist eine, ich habe nie darüber nachgedacht, den WDR Jazzpreis zu bekommen. Ich habe nie irgendwie gedacht, ach, ich bin dafür, könnte dafür in Frage kommen. Deswegen war das für mich einfach eine total besondere Situation und auch irgendwie ein irrer Anruf, weil man so denkt, so, hä, nee.
Ist was? Jetzt nicht wahr.
Ja. Und deswegen kann ich das, also ich glaube, das ist von aus meiner Sicht vielleicht so ein bisschen schwierig, das zu bewerten, weil also für mich das halt einfach eine richtig besondere und coole Sache war und das halt auch schön ist, wenn man halt nicht sich den Arsch aufreißen muss, dass man halt irgendwie sondern du wirst halt ernannt. So, das ist halt natürlich irgendwie einfach.
Das ist cool. Ja, bei anderen Preisen, die es in Deutschland gibt, auch so, ne? Ja. Dass du den ja.
Was natürlich dadurch auch so ist, wenn man halt nicht nicht die Person ist, die so super präsent sein kann oder irgendwie nicht so auffällt, dann ist es natürlich echt irgendwie schwierig einfach, ne? Also es gibt halt super viele, die ja irgendwelche Preise bekommen können, aber es gibt halt immer nur ein paar, die es dann bekommen, ne?
Naja, Präsenz ist ein gutes Stichwort, ne? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie viel Geld du auch in deine, trotz Förderung, in deine Debüt-CD gesteckt hast.
Ja.
Und dadurch warst du natürlich präsent. Du hast also wirklich eine Investition getätigt. Damit hast du dir nicht den Preis gekauft, aber du hast dir, du warst wirklich präsent, du hast gezeigt, ey, ich bin Teil dieser Szene, ich mach was, ich stell was Eigenes auf die Beine, anstatt irgendwie nur, was ja schon mal häufiger bei Kontrabassisten und Kontrabassistinnen so ist, der Sideman, die Sidewoman zu sein, ne?
Ja.
Ja,
ich meine, es war, glaube ich, ein Ding aus beidem. Also einfach, dass ich seit sehr, 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 sehr vielen Jahren schon überall präsent als Sidewoman war. Ne? Also es war auch Teil dieser, also es werden ja dann immer Sätze über einen verfasst, ne? Weswegen man so einen Preis bekommt. Aber das, da war es auch meine, also die Vielfalt, in welchen Projekten ich allen gespielt habe und mit wie vielen Bands und die, also es kannten mich einfach super viele schon in der Szene. Also ich war super präsent schon als Sidewoman und dann hat das natürlich nochmal, ja, irgendwie so eine Kirsche on top irgendwie gebracht, dass ich dann halt einfach mal mein eigenes Ding gemacht habe. Ich habe da, ehrlich gesagt, war das so ein bisschen, ich hatte da immer Sorge vor, weil ich immer dachte, okay, ich will irgendwie als Kontrabassistin gefragt werden. Ich will von allen einfach gefragt werden, weil ich einen guten Job mache, so. Und dann habe ich irgendwie so immer gedacht, ja, aber wenn ich jetzt präsent bin mit meiner eigenen Band, dann werde ich ja weniger gefragt, weil dann tritt man ja irgendwie in Konkurrenz, ne? Und das war immer meine Angst und
aber ist nicht so.
Nee, und das Ding ist aber, dass sich das bei mir total hartnäckig gehalten hat, auch weil ich halt dachte, das ist so ein Ding irgendwie in der Szene. Und ich bin da total happy, dass halt gewisse Leute mich da total motiviert haben, das halt dann zu machen. Und ja, ich habe es in der Corona-Zeit gemacht, ist einfach so. Ne? Mhm. Da habe ich diesen Antrag gestellt und habe einfach gedacht, okay, wenn es klappt, dann mache ich halt eine CD.
Ja.
Und das war, also, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich immer zu viel Angst, so mein Sidewomen Life ein bisschen zu verlieren. Ne? Aber es ist, hat sich, es ist einfach ein Quatsch. Das ist einfach, nee, einfach absolut das, utopisch, so das, zu denken.
Das geht ja trotzdem gut Hand in Hand, ne?
Also, genau, ja.
Ja. Nee, das ist ja schön. Du kommst selber auch aus einem Dunstkreis oder aus einer Generation, wo ihr von mehreren Musikern und Musikerinnen, wo ihr sehr straighten, den sogenannten Straight Ahead Jazz macht.
Ja.
Macht. War das eine bewusste Entscheidung, auch zu sagen, also Straight Ahead Jazz ist...
Also ich würde sagen Straight Ahead Modern Jazz, klar, also auch viel standardbezogene.
Ja, also aber Great American Songbook.
Genau, Great American Songbook, aber auch super viele Originals.
Ja.
Und teilweise Bebop-Einflüsse, sowas halt. Aber ich weiß gar nicht, also ich muss zugeben, ich habe trotzdem immer eigentlich ganz viele verschiedene Musikrichtungen gespielt. Aber ich muss einfach sagen, also es klingt jetzt so platt, aber ich liebe halt Walking was spielen.
Ne? Also, muss schwingen.
Ja, genau. Ja. Ich liebe das halt, wenn es schwingt. So, es klingt so bescheuert und so platt, weil das ja irgendwie kitschig klingt auch. Aber ich mag halt auch total gerne Too Feel spielen und dann geht's in Walking so. Das ist einfach so, da merke ich einfach, okay, da liegt halt meine Leidenschaft. Ne? Und ich liebe das einfach, wenn das mit Schlagzeug und Klavier und auch BläserInnen dann halt einfach, ja.
Ja, super.
Aber ich mag auch alles andere, also das ist jetzt...
Eber, spielst du auch?
Ja.
Ja.
Ne? Sieht man selten, aber spiele ich auch.
Eher so Stiefkind oder doch schon auch mit wachsender Begeisterung?
Nö, ich habe da total Lust und Bock, Ebers zu spielen, aber es ergibt sich halt einfach selten.
Weil man
nicht präsent ist, dann... ja.
Ja, ja, klar, wenn man für Modern Jazz berühmt ist, ja, genau.
Ja.
Ja. So, wie war das, als du mit der WDR Big Band unterwegs warst? Ich meine, so eine renommierte Truppe, deine Stücke, warst du aufgeregt? Hattest du Angst vor den Auftritten vielleicht sogar auch?
Also generell, war mega aufregende Zeit natürlich und... So, für mich, also es war einfach voll, hat mega Spaß gemacht. Genau, ich würde sagen, so Angst jetzt in dem Sinne nicht so richtig.
Ja.
aber generell hatte ich einfach damit zu tun, dass ich vor gut über einem Jahr jetzt, also Anfang 2023, habe ich mit Panikattacken zu tun bekommen.
Ja.
Und zwar ein anderer Form, also jedes Mal in anderer Form. Und wenn man das Thema kennt, also was so Panikattacken sind, sowas wie man sitzt auf einer Stelle, aber hat einen extrem hohen Puls oder Herzrasen und es geht nicht weg. Oder ich hatte Herzrhythmusstörungen einmal bei einer Panikattacke. Also es waren halt richtig krasse Anfälle. Ich hatte das nie mit dem Atmen, sondern immer irgendwas mit dem Herzen. Und wenn man nicht weiß, wie man da rauskommt, ne, weil das weiß man am Anfang einfach nicht, dann ist das erstmal ein krasses Thema. So. Und damit, ja, ich habe nie damit gerechnet, dass ich das bekomme, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch ein bisschen so eine Arroganz, muss man echt sagen, bevor man sowas mal jemals erlebt.
Ja.
Weil ich habe mich zu der Zeit, also ich weiß noch, ich war ein halbes Jahr krank. Ich war wirklich, habe eine Bronchitis verschleppt. Ich habe mich echt halbtot auf die Bühne gestellt. Bevor das angefangen hat, habe gar nicht auf mich geachtet, konnte natürlich keinen Sport machen, weil ich halt einfach, also ich war entweder halbtot auf der Bühne oder krank zu Hause. Also es war so ganz krass, habe extrem viel gespielt und gearbeitet und habe überhaupt nicht auf mich geachtet. Und eigentlich ging es mir zu der Zeit, also zumindest was ich psychisch empfunden habe, super gut. Also alles war super. Ich war bin in einer sehr guten Beziehung, ne, schöne Beziehung. Ja. Wir sind nach Köln gezogen, Musikalisch hat sich das alles irgendwie gelegt. Ich hatte gut zu tun.
Ist gut integriert in die Szene.
Genau, ich hatte einfach mal nicht so viel Geldstress mehr, weil das mit diesem Album dann irgendwie so abflachte, dass man wieder irgendwie es nicht mehr so stressig war mit Geld verdienen. Und eigentlich war alles cool. Und dann ging das halt los. Ja, und das waren dann, ich weiß bis heute ich kann mir bis heute so ein bisschen überlegen, was so die Trigger waren, warum ich dann so Anfälle hatte. Aber ich wusste gar nicht, was das war. Und ich bin dann im April nach New York gegangen.
Ja.
Und für einen Monat. Und ich meine, New York ist eine tierische Stadt. Also der Vibe ist toll. Und es war halt echt, echt eine richtig coole Zeit. Aber in der Zeit habe ich einfach ein paar nicht so coole Situationen erlebt. In der U-Bahn. Ich war da halt alleine. Ich habe in Brooklyn gewohnt. Es war relativ weit von Manhattan entfernt. Und es waren einfach scary Situationen.
So. Okay, also die haben das auf jeden Fall auch nochmal getriggert.
Genau, und das war dann, glaube ich, irgendwie, ich kam dann wieder und dann habe ich einen Monat durchgearbeitet. Und ja, die schlimmste Panikattacke hatte ich vor einem Konzert, wo ich nicht mehr halt überhaupt, also ich war schon im Auto und dann habe ich eine schlimme Nachricht von einem Freund gelesen. Das hat das dann ausgelöst, dass jemand gestorben ist, auch mit irgendwie Herzinsuffizienz oder so. Also es war so ein bisschen. Und dann hat mein Partner den Krankenwagen gerufen. Und ich war halt wirklich auf der Subbelrather Straße kurz vor dem Gig. Ne? Ich bin da nicht mehr hingekommen. Und das war ein krasser Moment, weil ich halt echt dachte, ich sterbe. Also wenn man mal richtig so mit Panikattacken zu tun hat, das ist schon krass. So, und aber die Rettungshelfer, die in diesem Wagen gesessen haben, das waren richtig tolle, zwei Jungs in meinem Alter, die haben mir echt gesagt, ey, wir können dich jetzt mitnehmen, aber du hast halt eine Panikattacke, kümmer dich drum, das wird jetzt harte Arbeit, aber setz dich hin und mach das so.
Setz dich damit auseinander, ja.
Genau.
Also es ist auch, um das irgendwie klarzustellen, es hat auch nichts mit dem zu tun, dass man irgendwie nervös vor einem Auftritt ist oder so ein bisschen aufgeregt, weil heute spiele ich mit dem und dem.
Nee.
Sondern es hat wirklich was existenziell Lebensbedrohliches.
Genau. Ich habe so mit Herzstolpern zu tun bekommen.
Ja.
Wahrscheinlich, also ich habe das, aber ich merke das eigentlich nicht. Außer meiner Psyche geht's nicht so gut. Dann merke ich das mehr. Und also ich habe mich zu lange nicht drum gekümmert, mich vernünftig zu ernähren, genug zu schlafen, was auch immer. Also das sind halt so die Basics, ne?
Ja.
Sag ich mal. Aber genau, und ich weiß auch nicht. Also das ist irgendwie ganz komisch. Fühlt sich so an, als verliert man die komplette Kontrolle über seinen Körper und kann halt nicht mehr sich normal, also ich konnte mich nicht mehr normal fühlen. Das war aber auch zu dem Zeitpunkt so, hatte ich das Gefühl, dass wie als wäre mein Nervensystem komplett überlastet. Also ich war super kribbelig, konnte nicht sitzen, nicht stehen, nicht schlafen.
Überreizt.
Genau, einfach, also es war wie so ein Tilt-Moment einfach. Und es war krass, weil einen Tag später musste ich, haben wir eine CD aufgenommen. Und ich bin und stand mit Panikattacke auf der Bühne. Also wir haben Live-Recordings gemacht.
Wow.
Und ne, also in einem normalen Job würde man wahrscheinlich
sich erstmal einen Monat schreiben lassen.
Ja. Und vielleicht, ja, weiß ich nicht, eine Kur gehen oder so. Aber weil so Panikattacken sind extrem anstrengend. Also der Körper ist danach einfach, du bist danach fertig. Das ist wie ein Workout. Das ist wirklich einfach nur, also ein schlimmeres Workout, weil man einfach danach völlig.
Workout hätte noch was Positives. Genau. Ne?
Aber ja, danach fühlt man sich ja gut. Aber ja, es war krass, weil ich habe, zum Glück hatte ich wirklich gute Leute um mich herum. Ich habe einen sehr guten Hausarzt gefunden, der das Thema auch kannte. Und ich habe natürlich die üblichen verdächtigen Sachen bekommen. Ne? Also kriegt er dann so Notfallberuhigungsmittel. Sind aber auch keine Notfallmedikamente, weil man dann kein Auto mehr fahren darf. Also das heißt, vor einem Gig kann man das jetzt nicht nehmen, wenn man noch hinterfahren muss. Ja, und deswegen ist es einfach so gewesen, dass ich mich einfach sehr, sehr krass darum kümmern musste. und für mich diese Aktion mit, ja, ist man so aufgeregt vom Gig oder ne? Oder hat man halt einfach Probleme gerade, was anderes und eine neue Welt sind, muss ich echt sagen. Und deswegen, natürlich war das einfach, sind Drucksituationen echt nochmal anders so, ne, inzwischen. Also es wird immer besser. Ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren, will ich so sagen, ne?
Ja.
Und es wird immer, immer, immer einfach. Und das sind auch die Sachen, die alle erzählen. Also man lernt immer besser damit umzugehen, aber der Anfang, der war hart. Also das war echt, das war krass.
Du lernst auch mehr über dich selber wahrscheinlich, ne? Also über deinen Körper. Jetzt redest du hier so offen darüber. Wie bist du denn am Anfang damit umgegangen?
Ich konnte am Anfang, also mein Freund hat mir mein Handy zum Glück, also der hat mir das weggenommen. Ich durfte dreimal am Tag ans Handy, weil ich konnte nicht mehr auf meinen Bildschirm gucken. Also es war wirklich, alles hat das getriggert. Also es war...
Weil du das Gefühl hast, du musst jetzt irgendeine Ausrede liefern oder du verpasst was oder...
Nee, ich weiß auch nicht. Also mein Körper konnte nicht mehr... Also ich konnte darüber auch nicht reden. Sobald ich darüber geredet habe, ging das los.
Ah, okay.
Also das war, ne, man sagt ja immer so, ja, man muss damit reden, muss darüber reden, man muss eine psychologische Betreuung finden, man muss das und das und das, red mit deinen Freunden. Aber bei mir war das echt eine Weile lang echt so, sobald ich angefangen habe, darüber zu reden, schnürte sich alles zu und es ging wieder los. Also es war so, es ging gar nicht, ich konnte darüber gar nicht reden.
Wow.
Und ich meine, natürlich hat man immer die Angst in der Szene, sage ich mal, so Schwäche zu zeigen, ne? Weil man natürlich ja nicht richtig funktioniert dann. Also man funktioniert ja schlechter in so einem Fall oder für jemand anders ist es dann halt so, man weiß natürlich, der Person geht's gerade nicht gut, muss ich da irgendwie einspringen. Manche wollen das nicht übernehmen für so einen Gig oder wie auch immer. Und ich selber, das ist nämlich auch das Problem mit so Panikattacken, wenn man das immer beschreibt und ich habe das jetzt und ich habe das Problem, dann machst du das natürlich auch noch mal größer. Und das Ding ist, dass man mit so Angstsachen, wenn man sich selber einredet, einem geht's gerade gut und du schaffst das und du bist stark genug und das, ne, dann ist es auch nicht so ein Thema. Aber wenn du immer darüber redest, dann redest du dich halt wieder da rein. Also das ist halt so ein bisschen so die schwierige
Balanceakt. Sozusagen dieser Krankheit, die es ja dann auch ist, ne, nicht so viel Platz einzuräumen in seinem Leben, zu sagen, okay, schon zu akzeptieren, du bist da, aber ich mache jetzt hier mein Ding trotzdem und ich kämpfe gegen dich an, ich tue was für mich. Ich verstehe das alles, auch deine Ängste mit Bezug auf die Szene oder ne, als Freiberufler dann irgendwie dazustehen und sagen, okay, ist sie jetzt belastbar genug oder so, ne? Und deswegen umso toller, dass du das hier so frei und ehrlich erzählst. Da habe ich einen riesen Respekt vor. Und weißt du denn, oder hast du das Gefühl, das ist vielleicht auch so eine Art Tabuthema unter Künstlern oder Musikern, Musikerinnen? Weißt du vielleicht, gibt es da noch mehrere, die dasselbe Problem haben, aber es vielleicht auch nicht aussprechen oder ansprechen wollen?
Also dadurch, dass ich da relativ offen mit umgegangen bin, zumindest in One-on-One, so, habe ich schon mitbekommen, dass ungefähr jeder, den ich kenne, irgendwas damit schon mal zu tun hatte.
Ja.
Ne? Also das ist halt echt ein Thema. Also ich kenne sehr, sehr viele, die mit Angst, also diesen Panikattacken schon zu tun hatten. Und von daher habe ich das Gefühl, also Tabuthema, man denkt das immer... Also
ganz kurz, hast du das Gefühl, wie viel von denen gestehen sich das auch ein, dass es wirklich ein ernstzunehmendes Problem ist, was man wirklich angehen muss?
Ich glaube, also die wirklich schon Panikattacken hatten und auch wissen, dass das ist, ne, und man echt denkt, okay, man ruft jetzt den Notarzt, die gestehen sich das schon alle ein, weil das kann man gar nicht anders machen, ne? Also sonst kommt das auch einfach wieder zurück. Das ist halt das, was ich, also ich hatte eine Freundin, die ist Neurologin und die hat mir so die Hintergründe total gut erklärt, was passiert, wenn man sich nicht darum kümmert. Das ist nämlich gefährlich.
Okay.
Weil man muss schon so ein bisschen die Sachen halt einfach irgendwie angehen und sich darum kümmern. Sonst kommt das einfach wieder zurück und zwar schlimmer. Weil der Körper, der zeigt einem schon auf Dauer Nee, nicht so gut. Und ich habe auch das Gefühl, also es wird schon immer einfacher, über solche Sachen zu sprechen, weil das hat sich aber auch in der Gesellschaft natürlich so verändert, finde ich, dass dafür mehr Verständnis herrscht, beziehungsweise auch einfach mehr Offenheit dazu passiert. Und ich habe so das Gefühl, dass so, ja, alle Generationen sogar unter mir da immer besser drin werden, einfach diese Sachen auch. Also, dass das irgendwie normaler wird, dass man darüber redet, weil eigentlich hat ja jeder irgendwie ein Päckchen zu tragen, ne?
Und ja, also das, der Begriff Work-Life-Balance kommt ja dazu dann auch immer mehr jetzt auch in den jüngeren Generationen an. Früher war das ja, ne, da hast du gesagt, Mensch, jetzt ordentlich schuften, ne,
Familienkunden ausbauen.
Und ja. Jetzt, man, ich glaube schon, generell ist eine größere Awareness einfach für deinen eigenen Körper da und auch für die Signale. Trotzdem geht man gerne auch mal über die Grenzen,
ja,
ne? Und also belastet sich mehr als, ja, als notwendig.
Also, aber vielleicht manchmal auch unwissentlich, ne? Also ich muss ich meine, im Nachhinein betrachtet habe ich mich auf jeden Fall natürlich viel zu sehr belastet. Hm. Aber ja, manchmal ist es auch schwierig, das so einzuschätzen, ne? Also manchmal weiß man nicht, dann muss man halt die 3 Gigs noch spielen, weil entweder kein anderer einspringen kann oder
verträgt man, ne? Also ja. Ich hatte das letzte Mal, beim letzten Podcast hatte ich ja Schlagzeuger Wolfgang Hafner zu Gast, der dann auch erzählt hat, dass er teilweise 2 Touren auf einmal gespielt hat. Die eine in Skandinavien, die andere in Spanien mit, ich glaube, Nils Landgren und Mezzoforte. Und die waren halt so, dass die genau immer so immer abwechselnd sozusagen die Gigs stattgefunden haben, und der ist dann jeden Tag immer von Skandinavien nach Spanien und dann am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Und man meinte dann auch so, naja, macht er heute jetzt nicht mehr so, aber der hat sich das dann auch jahrelang genau so zugemutet, ne?
Mhm.
Und das ist halt die Frage, ne? Ob das für jeden, ob das Modell ist, was für jeden passt, oder ob man wirklich da auch ganz, ganz gut aufpassen müsste.
Ja, ich meine, also es geht wahrscheinlich bei jeder Person anders gut oder nicht gut, sage ich mal. Und ich glaube, das geht bis zu einem gewissen Punkt ja immer ganz gut.
Mhm.
Aber ich habe halt zum Beispiel, also man kann ja so ein paar Hacks erlernen, wo man dann vielleicht nochmal, ne, ob es jetzt Meditation ist oder irgendwelche anderen Sachen. Es gibt ja schon ein paar Sachen, die man machen kann, um dann ja so einen kleine Mini-Auszeit zu haben, wenn man jetzt irgendwo im Tourbus sitzt oder im Flieger oder was auch immer. Die 10 Minuten hat man immer, und das ist jetzt so, also einfach um mal runterzukommen, rauszukommen. Also das geht ja trotzdem, wenn man unterwegs ist, irgendwie, ne?
Sich diese Inseln schaffen, ne?
Ja, genau.
Das wäre auch so ein Tipp für jemanden, der vielleicht vor ähnlichen Problemen steht.
Aber ist es bei Wolfgang Hafner denn so gut gegangen auf Dauer?
Also ich hatte den Eindruck, ja, er weiß, glaube ich, selber, dass er es hier und da mal ein bisschen übertrieben hat. Aber generell ist für ihn so Tourleben mit heute hier, morgen da, ja, Nightliner, nach wie vor kein Problem, ne?
Ja, ich meine, das ist auch super. Also ich glaube auch, dass man einfach, also ich meine, ich habe es damals einfach total übertrieben. Ich weiß halt jetzt, wo meine Grenzen sind. Das ist ja auch gut rauszufinden.
Ja.
Also ich meine, sich 6 Monate nur mit Antibiotikum und halbtot immer auf die Bühne zu stellen, kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Das würde ich nicht machen. Nochmal.
Ein sehr weiser Ratschlag. Also das war, also du hast schon das Gefühl, das war dann auch so ein bisschen die Reaktion von deinem Körper zu sagen, ey, mach das nicht mit mir.
Genau, ja.
Wow. Deswegen, ich habe versucht, Wolfgang die Frage auch zu stellen, ich stelle sie dir auch nochmal. Hättest du denn jetzt für Nachwuchsmusikerinnen und Musiker, die am Eingangstor der großen, weiten Musikwelt stehen, egal was, ob die Jazz oder Pop oder, oder was auch immer. Hättest du einen Tipp, wie sie sozusagen ihren Terminkalender gestalten sollen, gestalten können, worauf sie achten sollen?
Naja, also ich weiß nicht, ob ich da die beste Ratgeberin bin, weil das, also meine Freunde, wenn ich denen sage, ja, ich achte auf mich, dann sagen die immer noch, ich mache zu viel. Also ich habe auch immer einen super vollen Terminkalender, auch wieder. Und ich habe auch einfach Lust und Spaß an den ganzen Sachen, Projekten, die ich halt mache, und habe immer Bock, auf der Bühne zu stehen. Also von daher.
Das ist aber immer auch oberste Priorität, ne? Dass du Spaß dran hast und Bock hast, genau damit jetzt auch auf die Bühne zu gehen.
Ja, und ich glaube, das Einzige, was ich halt raten kann oder was ich immer gemacht habe und was ja irgendwie wichtig ist, dass man nicht nur durcharbeitet und sich den kompletten Kalender vollhaut, sondern dass man auch guckt. Also ich meine, normale Menschen gehen 5 Tage zur Arbeit, haben 2 Tage frei, sag ich mal, ne? Das geht natürlich in der Regel nicht so häufig, würde ich sagen. Aber dass man zumindest weiß, okay, ich habe da einen Tag frei, dass man sich so Ankerpunkte setzt und trotzdem darauf achtet, dass man bei allem halt Spaß hat, ne? Ja. Und sich echt einfach treu bleibt zu sagen, hey, ich eigentlich da mit dem Projekt, da bin ich nicht so happy mit den Leuten, das passt nicht so, weil dann habe ich immer so das Gefühl, dann arbeitet man so ein bisschen gegen sich selber.
Also regelmäßig Inventur betreiben sozusagen?
Genau, Inventur und einfach zu checken, hey, so ist das das, was mich glücklich macht und weiterbringt? Und wenn das nicht so ist, dann absagen und weiterziehen. So. So. Und ich glaube, das ist halt gesund.
So schwer es auffällt, ne?
Genau. Und also, natürlich gibt's dann trotzdem Argumente, ne? Wenn das zu gut bezahlt ist, ja, mein Gott, wenn das seine Miete zahlt, dann ist das auch okay, ne?
Ja. So. Die Argumente gibt's immer. Ich hatte damals irgendwann, hab mir so auch so eine Art Kompass zurechtgelegt. Ich glaube, ich habe das mal mit als der Axel Müller hier war, mit dem habe ich das thematisiert, dass ich dann immer so 3 Sachen hatte, also die Musik, die Leute, mit denen ich mich umgebe, das Umfeld und die Bezahlung. Und ja, dass ich gesagt habe, also das sind 3 Sachen und 2 von den 3 müssen immer stimmen.
Ja.
Wobei zum Glück dieser Fall, dass ich mit den Leuten nicht zurechtkam oder das Umfeld einfach nicht stimmte, das ist so gut wie nie eingetreten und ist für mich, glaube ich, dann fast immer auch der größte Faktor, wo ich sagen würde, nein,
ja, ja,
ich lasse das jetzt
sein.
Ich lasse das jetzt sein. Ne? Und auch viele Sachen tun ja auch weh. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe zu studieren und da ich in der Nähe von meinem Heimatort bin, beziehungsweise ich habe in Köln studiert und ich komme ja aus Erfstadt und ich habe dann immer noch in der Big Band von der Schule mitgespielt und die haben halt jede Woche geprobt und ich habe dann nochmal gesagt, naja, ich schaffe das jetzt nicht mehr zum Proben. Und dann ging das los, ja, dann da Auftritte und das waren dann meistens Wochenende, wo ich auch andere Auftritte hatte mit Geld verdienen und ich musste dann irgendwann sagen, ey, das tut mir so leid, aber ich kann eigentlich nur noch mitspielen, wenn ich wenigstens ein bisschen Geld kriege, so, ne? Das, ja. Und so nach und nach sich dann auch so rauszieht. Und also das ist schon wichtig, ne, dass man da regelmäßig in sich reinhorcht und
absolut, ja,
schaut, auch was tut mir gut, wo sehe ich auch Zukunft, wo sehe ich Potenzial,
ja,
ne, wo habe ich in Zukunft Lust drauf. Ja. Ja, wow, Karis, ich glaube, das ist ein guter Abschluss.
Auch,
wir haben hier ein schönes Gespräch gehabt.
Auf jeden Fall.
Ich danke dir sehr, dass du hier warst.
Dir.
Und ich wünsche dir alles Weitere. Ich wünsche total viel Erfolg mit deiner neuen CD.
Ja.
Die habt ihr schon aufgenommen?
Genau, also ich bringe die Platte mit dem WDR raus, also WDR Big Band, meine Stücke. Und das wird so im Frühjahr nächsten Jahres kommen.
Also eine Big Band-Platte mit deinen Stücken.
Genau.
Da freue ich mich drauf.
Ja, ich mich auch.
Karis, vielen Dank.
Danke dir.
Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.